vielleicht der eine oder andere, der auch noch beten möchte für diese Zeit, seid ihr frei dazu.
Danke, dass wir uns in dem Alltag die Zeit nehmen dürfen, hier im Gemeindehaus uns zu treffen und über dein Wort nachzudenken. Ich bitte dich, dass du uns das Wort auftust und zu uns sprichst und dir dabei hilfst.
Amen.
Ich danke dir für unsere Gemeinde, die du hier hergepflanzt hast und auch begleitest, jetzt schon so lange Zeit. Und ich danke dir, dass es einfach sehr schön ist, momentan in dieser Gemeinde zu sein, dass sie lebendig ist, dass sie wächst im Inneren und auch in der Anzahl. Segne du uns jetzt, dass wir auch die zukünftigen Weichen richtig stellen, dass alles zu deiner Ehre geschieht.
Amen.
Ich möchte danke für diese Runde, ich danke für jeden Einzelnen, der hier ist. Ich möchte einfach wieder für die Ewald, leg du ihm deine Worte in den Mund und dass das gesagt wird, was du heute Abend für uns, für die Gemeinde vorgesehen hast. Amen.
Amen. Amen. Wollen wir dich bitten, Herr, ergreife du das, was tot ist und das, was von sich aus so fleischlich und schwach ist. Mach es lebendig durch deinen Geist und lass es zu Kraft und zu Frucht, zu Freude, zu allem werden, was nützlich ist für deinen Leib. Ich will dich bitten, dass du es heute, das Treffen, mit dazu benutzt, damit wir mehr zu dir hinwachsen dürfen, dass wir als Gemeinde aufgebaut werden. Du kannst es, Herr. Bitte tu es auch. Amen. Herzlich willkommen. Es gibt noch ein Plätzchen. Wir sind immer noch in 2. Mose Kapitel 14 und ich habe Würfel gerade, haben wir festgestellt, dass es doch, es war jetzt einmal zwischendrin getroffen, also Ende Mai jetzt getroffen, dann ausgefallen, wieder getroffen, ausgefallen, wieder getroffen. Es ist doch jetzt schon sehr zerrissen irgendwie und ich hoffe, dass wir langsam wieder so Anlauf nehmen können und richtig, richtig reinfinden und dann auch ein Stück Wegstrecke vielleicht einfach gut machen können. Ich weiß auch nicht, wo der Stand von jedem Einzelnen von euch ist, ja, weil mit Sicherheit nicht alle, die wir jetzt heute hier sind, Ende Mai da waren, Juli da waren und jetzt wieder da sind. Deswegen, ich würde gerne nochmal es lesen und dann ein bisschen kurz zusammentragen von dem, was wir schon gesprochen haben. Aber ganz kurz und dann wollen wir es heute auch zum Abschluss bringen. 2. Mose 14, Abvers 1. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Befiehl den Söhnen Israel, sich zu wenden und vor Pi-Hahiroth zu lagern, zwischen Migdol und dem Meer. Vor Baal-Zephon, diesem gegenüber, sollt ihr euch im Meer lagern. Der Pharao aber wird von den Söhnen Israel denken: Sie irren ziellos im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. Dann will ich das Herz des Pharao verstocken, sodass er ihnen nachjagt. Darauf will ich mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie machten es so.
Heinz, magst du ein bisschen fortfahren? Vers 5.
Heinz?
Bitte.
Ich sag, wolltest du fortfahren?
Vers 5? Ich lese.
Naja.
Als es dem König von Ägypten angesagt wurde, dass das Volk geflohen war, wurde sein Herz verwandelt und das Herz seiner Großen gegen das Volk. Und sie sprachen: Warum haben wir das getan und haben Israel ziehen lassen, dass so dass sie uns nicht mehr dienen. Und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Volk mit sich und nahm 600 auserlesene Wagen und was sonst an Wagen in Ägypten war, mit Kämpfern auf jedem Wagen. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Aber die Israeliten waren unter der Macht einer starken Hand ausgezogen. Und die Ägypter jagten ihnen nach mit Rossen, Wagen und ihren Männern und mit dem ganzen Heer des Pharao und holten sie ein, als sie sich gelagert hatte am Meer bei Hairoth von Baal-Zephon.
Und als der Pharao näher kam, da erhoben die Kinder Israel ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her, und die Kinder Israel fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn. Und sie sprachen zu Mose, hast du darum, weil in Ägypten keine Gräber waren, weggeholt, damit wir in der Wüste sterben? Was hast du uns da getan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ist dies nicht das Wort, das wir in Ägypten zu dir geredet haben, indem wir sprachen, lass ab von uns, dass wir den Ägyptern dienen? Denn es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Und Mose sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, steht und seht die Rettung des Herrn, die er uns heute verschaffen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr fortan nicht mehr sehen, in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen, und ihr werdet stille sein.
Und der Herr sprach zu Mose, was schreiest du zu mir? Befiehl den Söhnen Israels, dass sie aufbrechen. Du aber erhebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer aus und spalte es, damit die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hineingehen. Ich jedoch, siehe ich, will das Herz der Ägypter verstocken, sodass sie hinter ihnen herkommen. Und ich will mich verherrlichen am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, an seinen Streitwagen und Reitern. Dann sollen die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich am Pharao, an seinen Wagen und Männern verherrlicht habe. Und der Engel Gottes, vor dem Heer Israels herzog, brach auf und trat hinter sie, und die Wolkensäule vor ihnen brach auf und stellte sich hinter sie.
So kam sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels, und sie war für die einen Wolke und Finsternis, und für die anderen erleuchtete sie die Nacht, so dass diese und jene die ganze Nacht nicht zusammenkamen. Als nun Mose seine Hand über das Meer ausstreckte, da trieb der Herr das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind hinweg, und er machte das Meer zu trockenem Land, und die Wasser teilten sich. Und die Kinder Israels gingen mitten in das Meer hinein auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen wie eine Mauer zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. Die Ägypter aber jagten ihnen nach und zogen hinter ihnen her alle Rosse des Pharao, seine Streitwagen und seine Reiter mitten ins Meer. Und es geschah, als die Morgenwache kam, da schaute der Herr aus der Feuersäule und der Wolke auf das Heer der Ägypter und verwirrte das Heer der Ägypter. Und er löste die Räder von ihren Streitwagen und brachte sie ins Gedränge. Da sprachen die Ägypter, lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen die Ägypter.
Der Herr besprach zu Mose, strecke deine Hand über das Meer aus, damit das Wasser auf die Ägypter, auf ihre Wagen und über ihre Reiter zurückkehrt. Da streckte Mose seine Hand über das Meer aus, und das Meer kehrte beim Anbruch des Morgens zu seinen Strömungen zurück. Und die Ägypter flohen ihm entgegen. Der Herr aber trieb die Ägypter mitten ins Meer. So kehrte das Wasser zurück und bedeckte die Wasser und Reiter der ganzen Heeresmacht des Pharao, die ihnen ins Meer nachgekommen waren. Es blieb auch nicht einer von ihnen übrig.
Die Söhne Israel aber waren auf trockenem Land mitten durchs Meer gegangen. Und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken gewesen. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Als nun Israel die große Macht sah, die der Herr an den Ägyptern ausgeübt hatte, Da fürchtete das Volk den Herrn, und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose.
Vielen Dank, sehr gut. Über die ersten Verse, denke ich.
Lesenote 1.
Lesenote 1, sehr gut. Ja. Über die ersten paar Verse, denke ich, haben wir uns ausführlich unterhalten. Wer sich da nochmal gerne erinnern will, nehme die Aufnahme zur Hand und höre sich es nochmal an. Wie der Herr sein Volk leitet und führt, um hier eine endgültige Rettung zu bewirken. Die Rettung war eigentlich in einem gewissen Sinne schon geschafft, oder? Nach der 10. Plage war sie eigentlich sozusagen eigentlich vollendet, ja. Und doch, es ist doch eine endgültige Rettung, die jetzt das Finale ist, das große Finale. Ja. Ich vergleiche das Ganze ein Stück weit damit, wie wir sehen, dass wir bereits errettet worden sind durch die Tat Jesu am Kreuz, und doch steht die endgültige Rettung noch aus. Das ist das ganze Thema Offenbarung. Wenn es alles zum Abschluss kommt, wenn es heißt, ihr werdet den Feind in Ewigkeit nicht mehr sehen. Okay. Jetzt ist es noch nicht so, dass jetzt alles erledigt ist bis jetzt.
Steht das in der Offenbarung auch so, ne?
Nee, das steht in der Offenbarung nicht so, aber ich übertrage es. Ja, ja. In 1. Petrus wird auch, oder sehr, sehr häufig, ein Bruder, den ich gehört habe, hat gesagt, in der Bibel wird von der, oder im Neuen Testament wird von der Rettung mehr als etwas Zukünftigem gesprochen, als etwas Vergangenem. Es wird von Vergangenem gesprochen, dass wir gerettet worden sind. Aber es wird häufiger sogar davon gesprochen, dass die Rettung noch in einem gewissen Sinne noch aussteht. Ja? Das tut dem natürlich keinen. Das bedeutet dann nicht, du bist halt sozusagen gerettet, aber eigentlich doch nicht. Du musst halt doch irgendwie arbeiten, damit du irgendwie gerettet wirst oder so. Das bedeutet das nicht. Sondern es ist immer dieses Prinzip schon jetzt und noch nicht. Ja. Das Reich Gottes, wie es jetzt auch schon angebrochen ist, Jesus sagt, das ist mitten unter euch, es ist da. Ja, aber es ist noch nicht vollendet. Ja, auf das warten wir und auf das leben wir hin. Auf ein Ziel hinzu.
Was ich schon erschreckend finde, dass er die Ägypter umbringen, ich will mich verherrlichen. Also dass dieses Wort mich verherrlichen, ja, an etwas, in dem ich Menschen töte.
Das, genau.
Finde ich schon,
ja, das sind
sehr unmodern.
Ja, absolut, Fall, aber absolut.
Auch für uns. Trotzdem schwer zu verstehen.
Und was ist daran schwer zu verstehen? Nicht, dass ich sage, dass ich das in Frage stelle, aber was ist daran schwer zu verstehen?
Dass durch den Tod von Menschen Gott verherrlicht wird.
Okay. In welcher Form wird er verherrlicht? Warum bringt das Gott Herrlichkeit ein? Bringt es ihm
besser? Dass die Gerechtigkeit gezeigt wird.
Seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit offenbar wird. Ja. Das ist es. Jetzt mal menschlich gesprochen, wenn Gott alle Menschen auf dieser Erde retten würde, wenn er jeden Einzelnen retten würde und alle würden zu seiner Gemeinde dazugehören, alle würden in den Himmel gehen, kein einziger, sag ich mal, in die Hölle. Würde für alle so deutlich und sichtbar werden, wie heilig und wie gerecht er ist.
Ja, selbst das Wunder, dass ich gerettet bin.
Ja gut, das ist diese Seite der Gnade und des Erbarmens, weil verdient hat es ja keiner von uns, oder?
Ja.
Ja, aber dass Gott Gerechtigkeit und seine Heiligkeit auch zeigt, das versteht ihr, das hat das nötig.
Er lockt sie da rein, stoppt ihr Herz und macht den Sack zu. Das ist schon extrem.
Es ist in dem Fall ist es in gewissem Maß extrem, ja. Es ist nicht so, wir müssen immer wieder zurückbesinnen. Es ist nicht so, dass wir hier ein gerechtes Volk, die Ägypter haben, ja, die alle untadelige Menschen, rein suchen den Herrn, wollen nur das Beste für ihren Nächsten. Versteht ihr, was ich meine? Und jetzt geht Gott her und sagt, okay, und jetzt ködern wir sie und dann mit der Fliegenklappe drauf. Ja, das ist nicht so. Versteht ihr, dieses, was uns nicht so sehr erstaunen sollte, sage ich immer wieder, ist nicht, dass Gott gerechtes Gericht übt.
Ja, ich weiß.
Ja? Sondern, dass wir es nicht empfangen. Wir verschont werden. Das muss uns immer aus der Fassung bringen. Das muss uns bewegen und sagen, Herr, gerecht wäre es gewesen, wenn du bei jedem Einzelnen, der sich von dir abgewandt hast, das Herz härter und härter machst und dein gerechtes Gericht über ihn ausübst, ohne Gnade. Und alle hätten Grund, vor ihm niederzufallen und anzubeten und zu sagen, wunderbar und gerecht bist du und heilig. Wer ist wie du? Wer hat so einen hohen Maßstab an Gerechtigkeit und Heiligkeit wie Gott? Niemand. Das, gerade in der, das müssen wir für uns, diese alten Vorstellungen, wie wir von unserer Gesellschaft, von dem Gottesbild, was diese Gesellschaft, sofern sie noch irgendwie religiös sein mag, was sie uns vermittelt, dass wir das loslassen müssen. Und dass wir sie hingehen müssen und sagen, was lehrt die Schrift? Weil sonst werden wir kein Evangelium mit Kraft haben. Sonst werden wir ein weiches Evangelium haben, was den Leuten gut zum Nachtisch schmeckt und wo sie sagen, ja wunderbar, vielen Dank dafür, aber es ist keine Kraft zur Rettung für die Menschen. Ja. Also das ist sehr, sehr entscheidend, sehr, sehr wichtig. Wie ich schon erwähnt habe, wenn wir die ganze Offenbarung durchlesen, wofür wird Gottes Herrlichkeit, was ist der Kontext für die Anbetung Gottes, für das Rühmen seiner Herrlichkeit und Macht? Ganz häufig Gericht. Das gerechte Gericht, das er ausübt. Und so trägt diese gesamte Weltgeschichte dazu bei, egal ob im Erweisen der Gnade oder im Erweisen des Gerichts, dass Gott angebetet und verherrlicht wird über alle Maßen am Ende. Jetzt schon durch die Engel der Himmelswelt. Ich habe übrigens jetzt im Gemeindebrief stehen ja immer so Impulse drin. Heute habe ich eingeschrieben, einen für August, einen für den Oktober. Und da ist ganz interessant, diese Stelle in Lukas Kapitel 15, Vers 10, wo es heißt, das sind die Gleichnisse zuerst von dem verlorenen Schaf und dann von der verlorenen Drachme. Ja. Und dann heißt es am Ende, und genauso wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Ich habe es versucht, so ein bisschen zu entfalten. Vielleicht habt ihr einen Anreiz, zu lesen. aber was bringt die Engel aus der Fassung, die himmlische Welt? Die Ungerechtigkeit und die Bosheit, die da ist? Was weiß ich, was wir alles hier für großartige Ereignisse bezeichnen? Wann geraten die Engel außer sich? Wenn ein Sünder Buße tut. Seht ihr, das ist etwas, wo man sagen muss, wow, das ist etwas Außergewöhnliches. Das ist, was für einen wunderbaren und herrlichen Gott haben wir, der so weit sich auf den Menschen einlässt und ihn dazu bringt, umzukehren und zu ihm zurückzukommen. Was für ein herrlicher und gnädiger Gott. Ein bisschen gedulden noch, so Oktober.
Geht schnell vorbei,
ja. Und es ist eben so, dass der Pharao und all sein Volk, ja, sie sind nicht guten Herzens oder so oder einsichtig geworden auf einmal. Das ist so wichtig, weil Vers 5, ja. Als nun das dem König von Ägypten berichtet wurde, dass das Volk geflohen sei, wandte sich das Herz des Pharao und seiner Hofbeamten gegen das Volk und sie sagten, was haben wir da getan, dass wir Israel aus unserem Dienst haben ziehen lassen? Es ist, als wenn er aufwacht aus einem bösen Traum und sagt, Schrott, was habe ich gemacht? Ich habe sie tatsächlich ziehen lassen. Also man merkt wirklich, wie Gott hingegangen ist und gezwungen hat und sie herausgerissen hat. Aber der nicht, dass der Pharao irgendwann einsichtig geworden ist, sondern er musste sie freigeben. Es ist wie, wenn ich eine Hand hier festzuhalten, wenn irgendjemand stark genug hier aufdrückt, draufdrückt, du wirst sie aufmachen, ob du willst oder nicht. Ja, weil einfach anatomisch, es geht nicht anders. Und so presst Gott diese Hand auf, aber sobald er sie loslässt, will sie wieder zupacken. Er kann nicht anders, weil er überzeugt ist, es sind meine Sklaven, sie müssen mir dienen. Sie dürfen niemals frei kommen. Und das ist genau dasselbe, was die Natur des Satans und des Feindes ist. Also nie einer sagen wird, ja okay, der eine oder andere, wenn der dem Herrn gehört, ist es egal. Ja. Sondern er will sie alle in dieser Finsternis, in dieser geistigen Finsternis festhalten. Und natürlich erstaunlich, wie das alles hier geschrieben wird. 600 auserlesene Streitwagen, Vers 7. Auserlesene, also das Beste vom Besten. Alle übrigen Streitwagen Ägyptens, Wagenkämpfer auf ihnen allen. Vers 9. So jagt die Ägypter ihnen nach, alle Pferde und Streitwagen des Pharaos, seine Reiter und seine Heeresmacht. Und so erreichten sie. Also auch da ist es rational. Ein Volk, das mit vielleicht, wenn gut, mit Missgabeln vielleicht bewaffnet ist. Wenn überhaupt. Ja, ich meine, wir schleppen eine Missgabel mit in die Wüste.
Schmuckwanze.
Ja, Schmuck. Also, zwar erhobener Hand, aber völlig mittellos eigentlich. Was wollen sie ausrichten? Aber nicht, dass der Pharao hier gesagt hat, wie viel brauche ich von meinem Heer? Nee. Also, die ganze Macht. Und wir müssen sie sofort zurückholen. Und Gott lässt es, ich denke, bewusst so, ja, dass es auch deutlich wird, wie übermächtig der Feind eigentlich ist. Und wie klein und das Volk, was für eine Rolle sie sich zieht, ist für sie als dieses Heer erblicken völlig klar, dass sie nicht anfangen müssen zu kämpfen. Okay? Völlig eindeutig. Keine Frage darüber. Was mich fasziniert eben an dem ganzen weiteren Verlauf hier ist, zu sehen, wie Gott einerseits bewusst in diese Ausweglosigkeit hineinführt, damit seine Kraft offenbar werden kann. Das ist doch das Prinzip, was wir permanent in der Bibel sehen, oder? Wo sehen wir es zum Beispiel? Ein, zwei Punkte oder Stellen, die euch dazu kommen. Schwachheit, Kraft.
Jericho, Mauern.
Ja.
Die Hörner blasen sind.
Ja, genau, zum Beispiel.
David Goliath,
ja. Absolut. Keine Frage. Aber noch, bevor wir diesen Fokus, das Kleine besiegt das Große, aber dass Gott immer wieder in diese Ausweglosigkeit hineinführt, um sich da in diese Ausweglosigkeit zu verherrlichen. Wo sehen wir das? Vielleicht das Gedächtnis. Vielleicht ein bisschen.
Diese späten Abendstunden.
Ja, deswegen. Ich weiß, dass sie spät sind. Deswegen will ich euch. 2. Korinther, Kapitel 12. Haben wir jetzt neulich erst aufgeschlagen. Ich schlage es nicht auf, weil, damit es nächstes Mal einem, ist ja klar, 2. Korinther 12, am Sonntag erst hatten wir es aufgeschlagen, aber in einem anderen, Zusammenhang. 2. Korinther 12, am Ende. Ja, das ist das alles, wir kennen das. Ja, Vers 6 sagt er, denn wenn ich mich rühmen will, werde ich doch nicht töricht sein, denn ich werde die Wahrheit sagen. 2. Korinther 12, Vers 6. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand höher von mir denke, als er, was er an mir sieht oder von mir hört, auch wegen des Außerordentlichen der Offenbarung. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Oder?
Ist ja auch noch Petrus im Gefängnis.
Genau,
und so,
genau, ganz häufig. Oder auch sonst, wo Gott...
Philipperbrief hat er gesagt. Der Kerker zerbricht.
Genau, genau. Das ist in Philippi, in Apostelgeschichte Kapitel 16. In Philipperbrief wird es ja nicht direkt berichtet von dem Kerker. Aber es ist in der Stadt Philippi. Ja, also das ist gut, gut, wenn man das zusammen.
Ich sehe da auch eine andere Stelle zum Beispiel bei Jesus.
Ja.
Schwach unter Pharao kriegt er nicht.
Nochmal.
Jesus, bei Jesus Geburt.
Du sagst der Pharao, Herodes.
Der Herodes, doch, Herodes, genau, kriegt er nicht.
Ja, genau.
Keine Chance.
Ja.
Kleine Kind.
Ja. Und auch da, wenn wir Jesus gesamtes Leben sehen, wo war seine Schwächste? Wo war am schwächsten, sag ich mal, menschlich betrachtet? Sicher am Kreuz, der ganze Weg, oder? Das ist die weiteste und die tiefste Erniedrigung, die größte Schande. Das, wo man sagt, das ist wirklich das Letzte. Für uns, wir haben ein anderes Verhältnis dazu, aber wenn wir uns zurückversetzen in diese Zeit, was das bedeutet hat, wirklich diesen untersten, diesen tiefsten Weg der Schande zu gehen. Es war nicht einfach, es war nicht ein ruhmvoller Tod oder irgendwie so. Es war nicht wie einer der Helden stirbt, wenn wir die ganzen Filme angucken. Das war es nicht. Es war wirklich wieder Abschaum, Abschied genommen von dieser Welt. Und da deutlich wird, in dieser größten Schwachheit wird die größte Kraft Gottes offensichtlich, oder? Und demonstriert er seine Macht, in einem gewissen Sinne die ganze Welt zu retten. Ja. Ihr wisst ja, wie ich das verstehe. Aber so auch permanent, auch durchs ganze Alte Testament hindurch. Gideon, was macht Gott ganz bewusst? Sind ja ein ganzer Trupp beisammen, ja? Mit denen könnten wir vielleicht noch was reißen. Übrigens, wie war die Situation bei Gideon? Erinnert ihr euch? Wie war das Verhältnis zu den Nachbarn? Vom militärischen Gleichgewicht. Wo hat der Gideon sein gedroschen?
Auf der Kälte.
Warum macht man das da? Normalerweise. Er hatte Angst. Das hat ja der Dings gesagt, gell? Jetzt. Ja. Genau. Was macht Gott da bewusst? Das ganze Prozess, bis das endgültige Heer steht, oder? Wie viele sind es da noch am Ende? 300? Ernsthaft? Mit 300? Also, wo Gott ganz bewusst sagt, ich führe da hinein und ich wirke das selber, damit ihr nachher nicht auf die Idee kommt, wir sind es gewesen. Ja?
Das steht ja sogar drin.
Ja. Also, dass wirklich deutlich wird, dass der Herr das gemacht haben muss. Deswegen sagt Paulus, ich freue mich über die Schwachheiten, über all das, wo ich selbst nicht groß und wunderbar dabei rauskomme, sondern wo ich auch Kämpfe habe, wo ich Anfechtungen und Bedrängnisse habe. Natürlich, dass man mittendrin immer schreit, yeah, und bitte noch ein. Ist ja klar, aber trotzdem, Paulus sagt, ich habe Wohlgefallen daran, warum? Weil ich weiß, Gott verherrlicht sich dadurch. Das ist wirklich ein guter Trost für uns. Aber auch eine Mahnung, dass wir nicht auf uns vertrauen und auf unser Fleisch und auf unsere Kraft. Wir sind überzeugt, wir Männer, gell? Wir sind überzeugt, dass wir viel können, oder? Also zumindest auf unserem Fachgebiet, das können wir schon.
Und Säckchen werfen.
Ja, genau. Also vor allem wir Männer, wir brauchen lang, bis Gott uns bricht. Bis Gott uns wirklich an den Punkt bringt. Ja. Also so macht Gott es auch hier ganz bewusst, dass er das Volk in die Schwachheit hineinführt. Und wie gesagt, es wird hier deutlich gemacht, mit all dieser Gewalt, die vom Pharao und mit all der Heeresmacht, mit der er dort aufzieht, damit dann aber völlig klar ist, dass der Herr diese Rettung wirkt. Oder? Auch durch in dem ganzen Text wird es extrem deutlich, oder? Lass uns das nochmal kurz entdecken. Und das finde ich bezeichnend für die gesamte Rettung, die wir jetzt angeschaut haben, ab Kapitel 1 bis jetzt hier. Hier nochmal sehr, nochmal explizit, sehr deutlich, dass die Rettung von Gott bewirkt wird. Was tragen die Israeliten dazu bei, dass sie gerettet werden? Sie tragen viel bei, oder?
Er legt einen Stab ins Wasser oder so.
Ja, er hebt den Stab über das Wasser, ist auch interessant. Was er da in gewisser Maße ein Vorbild auf Christus ist, der auch, der nicht den Stab über das Wasser streckt, aber der ein Wort sagt, Wasser beruhigt sich, gehorcht, das Wasser gehorcht. Wow. Stell dich in das Meer und sprecht mal zu dem. Kannst lange reden, bis das passiert. Aber was für eine Macht und was für eine Kraft demonstriert Gott und zeigt, wie Mose ein wunderbares Vorbild ist auf Christus. Aber durch das Ganze, hat das Volk Israel hier in der ganzen dazu beigetragen, dass sie gerettet werden? Haben sie, wie viele Nadelstiche konnten sie dem Pharao versetzen, damit er sie loslässt? Gar keine, oder? Die ganze Zeit merkt man, dass das Volk Israel steht im Grunde genommen da und schaut zu, was der Herr tut. Ja, aber klar, sie
sind
gehorsam.
Sie sind gehorsam.
Genau, das Beste, was sie tun können, im besten Fall sind sie gehorsam. Mhm. Ja, im besten Fall sind sie gehorsam, aber mehr können sie nicht wirken, mehr können sie nicht dazu in dem Sinne beitragen. Und hier jetzt wieder, Vers 13.
Oh, das war ja schon relativ mutig, da ins Meer reinzulaufen.
Gut, es befiehlt den Söhnen Israel aufzubrechen. Gut, was kann man sich überlegen? Ich denke nicht, dass es jetzt an der Stelle so sehr darum geht, dass sie, das war stärker bei Josua später, dass die Priester vorlaufen mussten mit der Lade und dass sie dann reingehen mussten wirklich. Ja. Das war dort stärker, aber hier hebt Mose den Stab und es geht zur Seite und dann können sie durch. Es geht nicht erst, dass sie richtig reinlaufen müssen und dann geht auf einmal das Wasser zurück, sondern das ist bei Mose, als er den Stab hebt. Ja.
Und in die andere Seite wollten sie sicher auch nicht.
Also
ja, aber ich denke, das hat ja auch einen anderen Grund. Wenn du vom Prinzip über die haben ja die meisten Termine, das sehe, wie sich das Meer teilt. Das muss man sich einfach mal geben. Also, wenn man sich das bildlich mal vorstellt, wie der auf einmal quasi der Ostwind das Ding teilt. Also, schon alleine aus dieser Vollmacht der Tat daraus, denke mal, da gibt es keine Diskussion, da geht es vorwärts.
Ja.
Also das ist mit Sicherheit.
Und dadurch, dass Gott ihm wirklich keine andere Wahl, keine andere Möglichkeit gelassen hat. Ja. Wahrscheinlich irgendwie umzingelt, zum Teil von Bergen und dann von hinten kommt das. Er hat sie bewusst ja an diese Stelle platziert, in dieser Gasse.
Ganz ein bisschen Wind. Das war also nicht so sofort das Meer, sondern.
Wissen wir jetzt nicht in ganz im Detail, wie das. Ja, stimmt. Doch, aber du hast recht. Aber du hast recht, weil der die Wolkensäule dazwischen erstmal kommt und das unterbricht. Das ist richtig. Erst wird kommt die Wolkensäule und schirmt sie sozusagen ab.
Und dann schickt der Herr den Ostwind.
Und dann eben dieser Ostwind, der das teilt.
Die ganze Nacht und machte das Meer trocken.
Genau. Wow. Trocken.
Braucht man schon ein bisschen Wind.
Ja. Das ist sehr, sehr interessant. Auch mit dem Ostwind, das alles haben wir uns letztes Mal schon ein bisschen angeschaut. Mit den Heuschrecken und alles, dass das schon Vorbildcharakter hat auf das, was er jetzt hier tut. Das ist wunderbar. Aber jetzt Vers 13. Mose aber antwortet dem Volk: Fürchtet euch nicht, steht. Bleibt stehen. Das ist das Gegenteil von rennt, oder? Mhm. Also steht. Brecht nicht in Panik aus. Beruhigt euch. Ruhig Blut. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiter in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Ah, das ist wunderbar, oder?
Werdet steht bei dir.
Ja. Was steht bei dir?
Sollt.
Ihr sollt. Ja, das ist ist von der hebräischen Sprache, kann es beides sein. Sollt oder werdet. Das ist spannend, oder? Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein.
Sagt das der Mose so direkt von sich oder hat er das vorher vom Herrn?
Das sagt er von sich, aber mit Sicherheit ist das ein Wort des Herrn an Mose. Man merkt nämlich, dass Mose, denn Vers 15 heißt, der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Also offensichtlich war Mose sofort, als er diese ganze Situation auch dann realisiert hat, es war so ein erstes sofort zu dem Herrn zu fliehen ins Gebet. Ja. Und dann ist das eben, dass er an das Volk weitergibt, aber natürlich nicht aufhört, zu dem Herrn zu rufen und zu schreien. Und er dann sagt, befiehl den Söhnen, dass sie aufbrechen. Ja. Aber das ist wirklich erstaunlich hier, auch wenn wir nachher weiterlesen, die ganze Geschichte. Er sagt, er verheißt es hier an dieser Stelle, der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Und dann, wie es nachher auch beschrieben wird, das ist interessant, oder? Wenn wir Vers 24 lesen, und es geschah in der Zeit der Morgenwachte, schaute der Herr in der Feuer- und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter herab und brachte das Heer der Ägypter in Verwirrung. Also das Erste, der Herr stiftet Verwirrung. Dann stieß er die Räder von ihren Wagen ab und ließ sie nur mühsam vorankommen. Da sagten die Ägypter, lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen die Ägypter. Der Herr besprach zu Mose, strecke deine Hand aus. Ist interessant, oder? Wie das hier beschrieben wird. Das ist wirklich Gott dann hergegangen und hat die Räder von den Wagen weggezogen? Versteht ihr? Ich meine, was wird damit ausgedrückt? Ich meine, er ist jetzt nicht...
Ja gut, ihr habt schon irgendwie gemerkt, dass sie mit ihren Wagen da normalerweise durchkommen und bricht irgendwie alles zusammen.
Ja, der Herr hat es gewirkt, ja, aber er geht jetzt nicht her und...
So ist es so stark, dass sie sogar gemerkt haben, dass es der Herr
definitiv, ist. Ja, genau.
Wo sie ja eigentlich jetzt vielleicht direkt damit gerechnet haben.
Ja, genau. Ja, also es wird hier so eindrücklich beschrieben, also wird so wirklich in so ein richtiges Bild gefasst, ja, da stieß der Herr die Räder von ihren Wagen ab und ließ sie nur mühsam vorankommen. Also nicht, dass Gott es nicht veranlasst oder nicht gewirkt hat. Natürlich, er hat es gewirkt. Aber nicht, dass er jetzt sprichwörtlich an die Wagen herangegangen ist und die runtergezogen hat oder so. Aber was das so deutlich wird an dieser Stelle. Der Herr kämpft. Nicht die Israeliten gehen und ziehen und lassen die nicht vorankommen. Der Herr macht es. Ja? Und er selber ist derjenige, der diesen Sieg definitiv vorbeiführt. Und das erinnert mich so stark daran, wie auch in den Evangelien wir zum Beispiel sehen. Als Jesus diesen ganzen Kampf führt, was ist mit seinen Jüngern? Wie viel tragen sie dazu bei, dass der Herr diesen Kampf besteht und wie viel Unterstützung sind sie ihm?
Im besten dem einen das Ohr abschlagen.
Ja, aber völlig verkennt, wo der eigentliche Kampf stattfindet. Dass es nicht ein Kampf gegen Fleisch und Blut ist. Auch da ist er dem Herrn eher ein Hindernis, weil er es falsch versteht, weil es falsch interpretiert. Also nicht am Wollen, am Wollen scheitert es nicht. Im Vorfeld sind sie alle fest überzeugt, sie werden durchschreiten mit dem Herrn. Kein Problem. Aber, also das ist nicht das Problem, aber in seinem wirklichen geistlichen Kampf, den er führt, Gethsemane, überleg mal, wo er ringt, wo er kämpft, bis auf den letzten Schweißtropfen, den ganzen Weg, den er geht, den ganzen Zornesbecher Gottes entgegenzunehmen, auszutrinken, was sind die Jünger für eine Unterstützung für ihn? Wie in dem Psalm geschrieben, steht immer wieder, selbst meine Familie, selbst die Ängsten, selbst mein Freund, alle ihn im Stich gelassen. Psalm 22 können wir da aufschlagen und lesen. Und wir merken, im besten Fall gehen die Jünger noch mit hinterher, sind gehorsam. Aber meistens sind sie eher störend, eher ein Hindernis. Wie gut, dass Gott nicht darauf angewiesen ist, dass wir mitwirken, dass wir unseren Teil beitragen sozusagen, damit es gelingen kann, das Werk. Und auch später, wenn wir in der Offenbarung durchlesen, oder? Wenn wir gucken, wie Gott alles zum Abschluss bringt, was ist mit seinen Heiligen? Wir mehr sehen, dass sie treu sind, dass sie das bewahren, aber was tragen sie in dem Sinne dazu ihre Rettung bei, damit Gott es vollendet? Er ist es, der das alles wirkt und der es alles auf eine souveräne Art und Weise zum Abschluss bringt. Und das ist so tröstlich und das ist so gut für uns, weil wir wissen, es kann gar nicht scheitern. Es kann nicht scheitern. Weil immer, wenn ich involviert bin, weiß ich, oh, das wird unsicher. Es wird, also, es ist wirklich, wirklich gut, diese Gewissheit zu haben. Nicht, dass wir in allen Dingen passiv sind, ihr wisst das, ja, dass wir an allen Dingen passiv sind und jetzt setzen wir uns zur Ruhe und warten. Es heißt ja dann auch, sie sollen dann irgendwann aufbrechen. Gott trägt sie sozusagen nicht so durch das Meer hindurch und dann setzt sie am anderen Ende wieder ab. Sie sollen dann irgendwann aufbrechen. Das ist ganz klar. Aber die Rettung, Gott vollendet sie. Gott vollendet sie. Das ist, finde ich sehr, sehr schön, das zu beobachten und das zu sehen. Und dann...
Wo laufen sie denn eigentlich jetzt durchs Meer? Steht es irgendwo, dass sie dann aufbrachen und...
An welcher Stelle ganz genau, oder was?
Ja, weil er sagt ja, für den Söhnen Israel, dass sie aufbrechen.
Ja, genau.
Jetzt suche ich gerade, wo sie denn wirklich anfangen zu laufen.
Weil naja.
Die Wolke und...
Vers 22, ja.
22, also, ja.
Okay. Mose streckt seine Hand über das Meer aus. Ja. Und der Herr ließ das Meer die ganze Nacht zurückweichen. Dann gingen die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hinein. Das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Was für eine Geborgenheit. wenn man sieht, was der Herr für eine Kraft hat, was für eine Geborgenheit, sich ihm da anzubefehlen und zu sehen und sehen zu dürfen, es kann dir nichts etwas anhaben. Was für eine Kraft und was für eine Gewalt Gottes, die er hier demonstriert. Und auf dieselbe Art und Weise dürfen wir gewiss sein. Schaut mal, was mir auch, der Herr führt uns hinein in Bedrängnisse und Schwierigkeiten mancher Art und manche kosten sogar das Leben, gell? Aber wisst ihr, was er gerade, was ist mir aufgefallen, als der Dietmar gepredigt hat über Lukas 21? Wisst ihr, was da für ein erstaunlicher Satz geschrieben steht? Mitten in all dem ganzen Ding. Habe ich das schon irgendwo erwähnt?
Ich will kein Haar krümmen.
Ja, genau, aber da haben wir zusammen gesprochen.
Nee, weil mir ist es auch aufgefallen.
Ja! Unglaublich, oder?
Ja. Einige werden von euch sterben,
ja.
Dann wird euch kein Haar.
Schlag's mal mit auf. 21. Lukas 21, Vers 16. Da heißt es, ich warte noch ganz kurz, bis ihr angekommen seid. Ihr werdet aber sogar von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden überliefert werden. Sie werden einige von euch töten. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Und nicht ein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Was ist das? Das ist komisch, oder? Wie passt das zusammen? Das ist ein Widerspruch. Wunderbar, heute haben wir zum ersten Mal einen Widerspruch in der Bibel gefunden.
Ja, ich verstehe das.
Ja, ich auch, aber...
also ich denke, im geistlichen Sinne.
Ich denke, dass... Also ich kenne die Stelle eher aus Matthäus.
Ja, genau. Mhm.
Und da geht es... Wo steht die in Matthäus?
Matthäus 10, genau. Ja.
Nur weil es da steht.
Ja. Okay, gut. Alle schon unter Erstaunen und Ehrfurcht. Wow.
werden nicht zwei Sperlinge für eine Münze verkauft? Das ist schon Sperlingwert. Und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater, Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Friedrich, du gehst nicht voran.
Das geht schnell mit Zählen, ja.
Aber Gott weiß schon, wie viel du verloren hast. Also ihm ist nicht mal deine Haare egal. Und
was sagt
ihm im Kontext? Wir sind ihm so nicht egal,
genau,
dass er sogar auf unsere Haare aufpasst.
Genau.
Wie viel mehr dann auf uns.
Oder das ist jetzt keine Erklärung.
Jedoch in dem Sinne, dass hier deutlich gemacht wird, wenn Gott es nicht von sich aus beschließt, dass es für dich so sein muss, dir wird nicht einmal ein Haar zu Boden fallen, ohne dass Gott das wollte, dass es zugelassen hat. Das heißt, selbst wenn ihr in diesen ganzen Verfolgungen und diesen ganzen Bedrängnissen seid, ihr dürft zuversichtlich sein, nicht mal ein Haar wird auf den Boden fallen, ohne dass Gott das weiß und dass er genau festlegt, was für den Einzelnen sein muss und was für nicht. Versteht ihr, was ich meine? Es ist, dass Gott über den Seinen wacht. Er passt auf. Er beschützt. Auch, das bedeutet nicht, dass nicht der eine einiges leiden muss, dass der einige vielleicht sogar sterben muss. Aber es ist trotzdem diese Zusicherung von Gott. Ich werde nicht zulassen, dass euch irgendetwas über meinen Ratschluss hinaus geschehen kann. Wenn ich zugesagt habe, ich werde... Wenn bei mir feststeht, der Jakobus muss sterben, ja, in der Apostelgeschichte gesprochen, okay, dann ist es so. Aber wenn ich weiß, der Petrus, der hat noch einen Job, eine Aufgabe hier, ich brauche den noch nicht hier bei mir, dann können sie sich auf den Kopf stellen, machen, was sie wollen. Sie können ihn an den Soldaten im Gefängnis festbinden, aber es bringt nichts. Sie können ihm nichts anhaben, versteht ihr, was ich meine?
Aber ist es nicht, ich sehe es noch ein bisschen anders, bei Lukas wieder, sie werden einige von euch töten und nicht ein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen, gewinnt eure Seelen durch euer Ausharren. Mhm. Also dieses gewinnt eure Seelen, das hat ja auch wieder diesen ewiglichen Charakter, also dass eben nicht ein Haar auf unsere seelische Errettung gesprochen, gekrümmt wird. Also wir werden vielleicht körperlich sterben, aber...
Ja, also
wenn
wir gerade eben diese Parallelstelle hier anschauen, was Joni auch gesagt hat, für mich klingt das ein bisschen.
Ja, aber ich meine, andererseits, was bringt es mir denn, wenn ich weiß, also wenn hier steht, einige von euch werden getötet werden, aber es wird euch kein Haar gekrümmt werden. Das ist ja immer noch der Widerspruch. Wenn ich jetzt weiß, ich werde zwar nur sterben, wenn Gott es will, dann sterbe ich ja trotzdem.
Du stirbst trotzdem, aber du weißt, dass nichts geschieht, was der Herr nicht genauso festgelegt hat.
Gott verliert nicht die Kontrolle.
Dass Gott absolut in Kontrolle über allem ist. Verstehst du? Das ist, ich weiß, menschlich gesehen ist es in gewissem Maßen, ist es und bleibt es auch ein Stück weit ein Widerspruch.
Das kann sogar noch schlimmer sein, wenn ich dann weiß, ich werde jetzt hier gerade gefoltert, aber Gott wollte das so.
Ja,
das ist ja nicht unbedingt eine Erleichterung, bin ich erstmal. Du hasst mich jetzt Gott so, dass ich jetzt.
Nein.
Also ich mach's jetzt ein bisschen extra.
Ja, ich weiß.
Aber es ist schon nicht so einfach.
Es ist nicht so einfach, aber es bringt uns dahin, dass wir sehen, dass Gott das ganze Leben in der Hand hält und dass er sich durch alles hindurch verherrlicht. Das ist nichts ungeplant oder unvorhergesehen. Verstehst du? Weil das bringt uns zur Verzweiflung, wenn wir sagen, es gerät alles scheinbar aus der Bahn und aus der Fuge. Und es kann doch eigentlich nicht so richtig sein und so gut sein. Aber wir müssen immer wieder, wir müssen immer wieder an diesen Punkt kommen, wo wir sagen, Gott sichert es so fest zu, dass nicht mal ein Haar zu Boden fällt, wenn er es nicht will. Dass es alles wirklich von seiner Hand kommen muss und gut sein muss. Und richtig sein muss.
Harte Frage. Wenn jetzt morgen jemand deinem Kind was ganz Schlimmes antut, dann hat es Gott gewollt.
Ja.
Echt?
Ja.
Gott gewollt oder Gott...
Ja, also was heißt zugelassen?
Ich frage ganz genau, gewollt. Ja. Dann wollte genau Gott, dass dein Kind...
Ja gut, ich sag mal, wenn er es zulässt, will er es dann oder nicht? Wenn du so nimmst, verstehst du? Wenn er es zulässt, dann kannst du ja nicht sagen, eigentlich will er nicht, aber er ist gezwungen, das zuzulassen. Oder Ich kann nur sagen, von der eigentlichen Perspektive her gesprochen, Mord und Totschlag ist nie das, was Gott vorgesehen hat, was er will. Aber dennoch benutzt er alle Dinge, die in diesem Leben geschehen, zum Guten im Leben. Und es passiert nicht etwas, wo mir etwas widerfährt, wo so Gott sagt, Mensch, eigentlich wollte ich es nicht, aber jetzt müssen wir halt beide irgendwie damit zurechtkommen. Ja, genau.
Wenn alle Dinge zum Guten dienen, das ist halt
zum Guten mitwirken,
im Leben entweder nicht sofort oder nie sichtbar, weil wir es halt erst am Ende sehen werden, warum das so war.
Ja, genau. Und obwohl es in dem Sinne nicht moralisch und gut ist vor Gott, dass Gott es mitgebraucht und mitbenutzt, um zu seinem Ziel.
Aber wenn David mit Bathseba kennengelernt, dann wollte es Gott. Das kannst du nicht sagen.
Das kann ich jetzt nicht sagen.
Du musst das nicht aber schon einen Satz einwerfen. Da gibt es nur einen Punkt. Ja. Und der Punkt ist Ungehorsam. Und das ist deine Frage schon beantwortet und die andere Frage eigentlich letztendlich auch. Ja. Wenn wir nicht ungehorsam wären oder einer in diesem Spiel nicht ungehorsam wäre, würde das nicht passieren. Also würde ich schon sagen, Gott lässt es zu, weil wir ungehorsam sind.
Gut, aber Geschwister, das ist schwierig, wenn wir dann eben an diesen Punkt kommen. Dann werde ich nämlich wirklich verzweifeln und sagen, warum ist der Mörder von meinem Sohn ungehorsam gewesen? Warum? Ja. Und dann laufe ich wirklich absolut.
Weil der sündige Mensch ist und von Sünde geknechtet, der Teufel ist sein Herr.
Ja. Und Gott könnte ihn umlenken. Hat er ja beim Pharao gemacht.
Ja, aber ich denke.
Das Märchen vom kleinen Willen, das wissen wir ja, das ist spätestens beim Pharao. Also so deutlich ist der Pharao hier nicht.
Aber der Teufel hat ja auch sein Recht, hier sein Unwesen zu treiben, auch wenn Gott jederzeit eingreifen könnte oder so.
In den Schranken, die Gott ihm zulässt.
Ja, weil das eigentlich, also weil das ursprünglich auch sein Plan war, sag ich mal. Weil sonst müsste ich auch sagen, Eva hat die Frucht genommen, das war schon geplant von Gott.
Also Gott hat es von Anfang an.
Er wollte das so. Um das ging es mir. Nicht, er weiß es, aber er wollte das so. Deswegen war meine Frage, das kann
wir,
ich nicht.
Also, Geschwister, wir dringen da in Bereiche einfach vor, wo wir an unsere Grenze stoßen. Das, denke ich, wird für uns sehr, sehr deutlich.
Eins hat es nur dazu. Ich glaube nur, aber das muss überhaupt nicht stimmen, was ich sage. Ich glaube, dass Gott nie was will, was Sünde ist, gegen sein Wort ist, wenn das man antut. Und das, was er dann zulässt und so, ist natürlich auch ein Stück weit ein Geheimnis von Gott. Aber dass Gott will, dass jemand Sünde tut, das widerspricht für mich gegen das Wort.
Ja, also wir stehen einfach alle gemeinsam ein, dass wir an eine gewisse Grenze einfach hier hinein stoßen, was den Ratschluss und was den Plan Gottes anbelangt. Nur was uns kommuniziert und was uns deutlich gemacht wird, dass Gott absolut Kontrolle über alle Dinge hat. Und das ist ein gewaltiger Trost, gerade wenn wir in Verfolgung sind, gerade wenn wir in diesen Dingen sind. Es passiert nicht irgendetwas Unvorhergesehenes und wo Gott gesagt hat, Schrott, jetzt hat er einen Stock zwischen die Speichen geklemmt. Das ist wirklich ein gewaltiger Trost für uns, wo wir einfach das, denke ich, auch mitnehmen dürfen und das sehen dürfen. Wie damals die Israeliten auch hindurchgeführt wurden durch das Ganze und klar geworden ist, kann keiner sie antasten in dem Sinne. Wenn der Herr jetzt in seinem Ratschluss zulässt, um sie irgendwo hinzubringen, dann ja. Aber darüber hinaus nicht. Er wacht mit Adlersaugen. Das ist wunderbar und das ist schön. Weil dann können wir uns wirklich voller Vertrauen in seine Arme werfen und zu sagen, Herr, was immer kommt, ich nehme es aus deiner Hand. Ich nehme es aus deiner Hand. Das ist immer wieder, dass wir in der Schrift an diese Grenze stoßen. Da müssen wir demütig genug sein, das anzunehmen und das auch stehen zu lassen. Was sagt die Uhr? 5 Uhr, okay. Dann vollendet Gott eben diese Rettung hier noch. heißt Vers 27, streckte Mose seine Hand über das Meer aus, und das Meer kehrte beim Anbruch des Morgens zu seiner Strömung zurück. Und die Ägypter flohen ihm entgegen. Der Herr aber trieb die Ägypter mitten ins Meer. So kehrte das Wasser zurück und bedeckte die Wagen und die Reiter der ganzen Heeresmacht des Pharao, die ihnen ins Meer nachgekommen waren. Und es blieb auch nicht einer von ihnen übrig. Das ist einfach gewaltig. Die Söhne Israel aber auf trockenem Land mitten durch das Meer hindurchgegangen. Das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Wenn wir nochmal es uns veranschaulicht. Eigentlich ist das Wasser schon zurückgekehrt da oben. Aber jetzt nochmal, weil es so gewaltig ist. So wunderbar, was Gott gemacht hat. Auf trockenem Land mitten durch das Wasser, mitten durch das Meer, Wasser zur Mauer zur Rechten und zur Linken. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter, und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Als nun Israel die große Macht sah, die der Herr an den Ägyptern ausgeübt hatte, da fürchtete das Volk den Herrn. Sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose.
Genau, ein Kapitel lang.
Oh. 3 Tage lang.
Klage über Hunger.
Vers 22 geht es dann weiter. Also, sprich weiter mit der Begebenheit. Aber das ist erstaunlich, oder? Sie glaubten an den Herrn und seinen Knecht Mose.
Nicht lange.
Ja, aber ich meine, er glaubten an Mose.
Ja, das ist komisch.
Ja, das klingt irgendwie fast...
Götzen.
Ja, oder?
Haben sie da schon was falsch gemacht eigentlich, meinst du?
Nein!
Nee.
Für wen ist Christus ein Vorbild, sag ich schon. Für wen ist Mose ein Vorbild?
Danke.
Für Christus. Ja.
Ja, aber sollen sie denn an Mose glauben?
Ja, aber dass er der Knecht Gottes ist,
ja, okay.
Das sollen sie schon glauben.
Genau.
Glauben und vertrauen.
Das wird auch vorher schon übrigens gesagt.
Ja.
Jetzt muss ich es nur kurz finden. Ich sehe es jetzt gerade nicht. Aber da steht an einer Stelle auch geschrieben, dass Gott sagt, dass er das alles tun und durchführen will, damit das Volk ihm auf ewig glaubt.
19 Vers 9.
Ja, genau, das kommt später erst. Siehst du, der Einzige hat auch noch ein paar Tricks. Ja, yeah. Sehr gut. Da sprach der Herr zu Mose: Ich werde im Dunkel des Gewölks zu dir kommen, damit es das Volk hört, wenn ich mit dir rede, und auch dir ewig glaubt. Ja. Also Gott sendet dem Volk einen Retter, möchte, dass das Volk sich eben auf diesen Retter, ihre ganze Hoffnung auf ihn setzt. Weil Gott ihn berufen hat, das Volk rauszuführen. Natürlich...
Zeit abgelaufen.
Ist alles gut. Ist der Akku nur relativ... dass Gott ihm hier eine Position, er wirklich schon veranschaulicht, wie es später ist mit Christus. Nämlich, dass Gott einen Retter sendet und sagt: Bitte setzt euer ganzen Glauben und das ganze Vertrauen auf ihn. Er wird euch hinausführen, er wird euch ans Ziel bringen. Über all das übrigens, was wir von Mose lesen, wir werden an viele Stellen kommen, wo wir sagen: das gebührt einem Menschen eigentlich nicht. Mitten in die Wolken hineinzugehen. Seht ihr, alle dürfen nicht mal den Berg berühren. Aber Mose, der geht mit. Okay. Aber so an verschiedenen Stellen, wie wir schon am Anfang gelesen haben, du darfst eigentlich so nicht reden über einen Menschen. Erinnere ich dich nochmal, wo wir gewesen sind. Kapitel 4, Vers 16 über Mose und Aaron wieder die Rede, hier erinnere ich Und er aber soll für dich zum Volk reden, das ist Aaron. Es wird geschehen, er wird für dich zum Mund sein und du wirst für ihn zum Gott sein. Oder im Kapitel 7 später wird es nochmal am Anfang gesagt. Siehe, ich habe dich für den Pharao zum Gott eingesetzt. Dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Es ist eine Stellung, die menschlich gesehen eigentlich einem Menschen nicht zusteht. Aber ich sage, er hat diese gewaltige Vorbildfunktion auf Christus hin. Was ist die zentrale Aussage, die Mose, im 5. Buch Mose sagt? Ich sage, das ist die zentrale. Einen Propheten wie mich wird der Herr euch senden. Auf den sollt ihr hören. Was haben die Pharisäer und die Schriftgelehrten, was haben sie alle permanent getan? Was war ihre Grundlage? Wer war ihr? Mose. Absolut, ja. Mose, Abraham natürlich auch. Aber vor allem auch Mose. Das war der, den sie hochgehalten hat. Zu dem Blindgeborenen. Was sagen sie ihm? Du bist sein Jünger. Wir sind Moses Jünger. Also versteht ihr, das war also ihr Stolz. Aber was sie verstanden, was Mose gesagt hat, haben sie nicht. Dass er eigentlich nur ein Vorbild war. Dass er eine Projektion auf etwas viel Größeres, viel Herrlicheres gewesen ist. Und unsere große Zuversicht ist, dass so wie sondern viel zuverlässiger sogar als Mose. Mose hatte sie hineingeführt letztendlich ins Land. So einmal
ein Fehler begangen. Ne?
Einmal einen Fehler gemacht und dann sagt Gott, und jetzt. Aber allein da merkt man schon, dieser alte Bund, das bringt nicht zur Vollendung. Es ist das Vorläufige, der Vorschatten. Aber es ist nicht das Herrliche, das Perfekte ist Christus. Und er ist derjenige, auf den wir uns verlassen können. Und wir wissen, er wird nie versagen. Er wird nie zu Boden gehen. Sondern er wird diese Rettung, die er in uns begonnen hat, er wird sie zum Ende bringen. Und er wird diese ganze Welt wird er zum Ende bringen und wird alles ausführen, was der Mund des Herrn beschlossen hat. Das ist ein gewaltiger Zusage, ein gewaltiger Trost. Ich hoffe, dass dieses 14. Kapitel, dieses Finale, wo jetzt der Feind besiegt ist, dass es für euch auch ein Trost ist, auch im Hinblick auf die Zukunft. Ich weiß nicht, wie viele Haare uns menschlich gekrümmt noch werden und wie viel wir auch mit dem, was wir jetzt alles gesprochen hatten in den Predigten und so weiter, weiß ich nicht, was alles kommen wird. Aber wir können so zuversichtlich und gewiss sein, dass Jesus siegen wird, dass Gott in dieser ganzen Verfolgung nie ein Unfall passieren wird und ein Missgeschick in unserem Leben, sodass uns Leid über das hinaus widerfährt, was Gott in seiner Weisheit festgelegt hat. Also, jeder ist eingeladen, nochmal noch zu beten.
Herr, möchte ich bitten, lass uns in tiefster Not daran denken, dass du die Hand über allem hast. Es gibt Situationen, wo wir ins Zweifeln und ins Stocken geraten. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns das schenkst, dass der Blick auf dich, auf deine Rettung nie versiegt, dass wir immer den richtigen Blick dazu haben, nicht ins Verzagen geraten. Darum möchte ich dich von Herzen bitten. Amen.
Amen. Amen.
Ja, wir bekennen, dass wir deine Weisheit nicht verstehen können bis zum Ende. Deine Planung und das ganze Weltgeschehen, wie es schon bei Adam anfängt oder bei David und Bathseba. Wie einfach es nicht so ist, dass Menschen von sich aus entscheiden, ich werde jetzt dir den Plan fugen und deinen Plan verändern, das geht nicht. Trotzdem sind wir oft machtlos und ahnungslos vor dem, was wirklich dahinter steht. Wir wollen auch diese Grenzen unserer Erkenntnis zugeben und darauf hoffen, dass wir irgendwann, wenn wir bei dir sind, das verstehen werden und vertrauen darauf, dass es dann richtig sein wird. Schenke uns, dass wir nicht aufgrund solcher Fragen an dir zweifeln, sondern weiter an dir festhalten. Amen.
Amen.
Israel betrachten, was sehr besonders sie erlebt haben und wie kurz sie nur gebraucht haben, um das alles wieder zu vergessen und zu sündigen, zeigt uns, wie sehr wir angewiesen sind auf deine Hilfe in unserem Leben. Und ich bitte um deine Hilfe in unserem Leben. Ich danke dir, dass du sie uns zugesagt hast. Und ich hilfe auch, uns mit dieser Kraft zu rechnen und weise Entscheidungen zu treffen und dir zu gehorchen, damit wir nicht die Fehler machen, die Israel gemacht hat, die wir schon so oft machen, sondern dass wir dir Freude und Ehre bereiten mit unserem Leben.
Amen. Amen.
Lieber Herr, ich will dir dafür danken, dass wir sehen dürfen, dass du in dieser ganzen Geschichte beim Pharao nie an einen Punkt gekommen bist, wo du feststellen musstest, dass die Menschen einfach nicht so wollen, wie es richtig wäre, und dass du dann in Stocken kommst und dir was Neues überlegen musst in irgendeiner Weise, so wie wir Menschen Probleme lösen, so wie wir in unserer Schwachheit immer wieder neue Lösungen finden müssen, sondern dass du derjenige bist, der das alles sieht und um alles weiß und diese geistlichen Fäden, sag ich mal, in der Hand hält und der dafür sorgt, dass wir ans Ziel kommen, dass wir bewahrt werden, dass uns nichts zustößt, was nicht zum Besten mitwirkt, auch mit unserem Leben, was nicht Teil deines Planes ist, uns dem Bild des Sohnes gleichförmig zu machen. Danke dir dafür. Danke, dass wir unser ganzes Vertrauen auf dich werfen können. Und ich will dich bitten, dass wir es nicht so nur theoretisch jetzt hier machen. Man muss Vertrauen haben. Sondern lehre es uns in der Krise, in der Anfechtung, in dieser Zeit, wo wir wirklich bis auf die Grenze herausgefordert werden. Dass wir da dieses Vertrauen gewinnen dürfen, durch deine Gnade, durch dein Reden zu uns. Ich danke dir, Herr, dass du so über uns wachst und dass wir so wichtig und so wertvoll in deinen Augen sind, weil von Natur aus sind wir es beileibe nicht. Danke dir, dass du uns herausgenommen hast und dass du peinlich auf uns Acht hast. Danke für deine guten Pläne und deine guten Absichten. Und danke, dass du auch manche Dinge uns in der Schrift zeigst, wo wir einfach an unsere Grenzen stoßen, wo wir bekennen müssen, dass wir Menschen sind, dass du Gott bist. Du allein bist weise, du allein bist mächtig, du allein hast den kompletten Überblick. Dir stellt keiner eine Frage, dass du dich selbst vor ihm rechtfertigen musst. Keiner hat dich unterwiesen. Du allein bist es. Wir allein hängen komplett an dir. Danke dir für diesen Abend. Festige und stärke uns in deinem Wort. Lass es uns zum Trost, zur Freude sein. Amen.